Energy Sachsen Music Lounge.
Und zum allerersten Mal ist Alligator bei uns in der Music Lounge. Herzlich willkommen.
Zum ersten Mal, wirklich? Das ist ja was ganz Besonderes.
Ich bin Jenny Edberg. Ich hätte an der Stelle jetzt eigentlich auch noch gesagt, was du für Musik machst.
Und da bin ich dir ins Wort gefallen einfach.
Nee, es ist auch einfach das Problem, dass man deine Musik halt schwer beschreiben kann. Also ich finde jetzt irgendwie zu sagen, du bist Deutschrapper, fühlt sich nicht so ganz richtig an. Deswegen, wie würdest du denn selber deine Musik beschreiben?
Ah, ich würde die gar nicht mehr beschreiben. Das ist das Gute. Solange wie ich jetzt schon Musik mache, muss ich die manchmal gar nicht mehr beschreiben. Früher muss ich Leuten erklären, ja, ich mache so deutschsprachige Musik und manchmal ist sie ein bisschen poppig und da sind halt viele Rap-Passagen drin, weil ich Rap liebe, aber da sind halt auch irgendwie rockige Passagen, weil ich Rock und Metal liebe und dann sind da aber auch viele Gesangspassagen, weil ich halt eben auch so ein kleines Popschwein bin und deswegen ist es irgendwie so ein Mischmasch und das muss ich halt heutzutage nicht mehr machen, weil ich schicke dann so einen Spotify-Link und unkommentiert lassen.
Du hast dich mit deinem neuen Album auf jeden Fall musikalisch trotzdem deutlich verändert. Als allererstes Mal, aber um deine Fans zu beruhigen, du planst jetzt nicht in nächster Zeit irgendwie gar keine Musik mehr rauszubringen?
Ich werde meine Fans nicht beruhigen. Das liegt in meiner Natur, mit den Gefühlen meiner Fans sehr, sehr fahrlässig umzugehen. Genau, aber das wissen meine Fans eigentlich auch schon, seit sie mich begleiten und deswegen schätzen sie mich, glaube ich, auch, weil man eben mit allem rechnen muss und man kann damit rechnen, dass ich morgen mein Karriereende wieder mal ankündige und dann doch wieder ein neues Album rausbringe. Das weiß man ja einfach und das ist ja auch das Schöne, dass es so ein bisschen so eine Wundertüte ist und dass sogar ich selbst manchmal überrascht bin von den Sachen, die ich so mache.
Jetzt ist es so, du hast letztes Jahr gepostet, beziehungsweise in deiner Insta-Bio stand dann auf einmal, Alligator war ein deutschsprachiger Musiker 1989 bis 2023. Du hast alle Bilder gelöscht. Warum hast du das gemacht?
Ich glaube, das war einfach, weil dieser Ball vorm leeren Tor lag und man musste nur noch gegentreten. Die Vorlage war einfach zu perfekt. Ich konnte sie nicht verwandeln. Und die Vorlage war, dass ich vor 10 Jahren genau in einem Musikvideo zu dem Song Trauerfeierlied auf meinen Grabstein das Todesjahr 2023 draufgeschrieben habe und mir damals nicht viel dabei gedacht habe. Und dann war es plötzlich 2023 und ich hatte ein Metal-Album in der Hinterhand und ich hatte sowieso vor, einen Strich zu ziehen und ein neues Kapitel anzufangen. Da musste ich natürlich diese Vorlage aufgreifen und daraus eine Geschichte erzählen, weil das ist das, was ich immer gemacht habe, Geschichten erzählen.
2024 gab es ja dann auch die Erlösung, zumindest hast du dich bei Instagram wieder gemeldet, allerdings nur noch vom Mond aus. Wie lebt es sich denn auf dem Mond?
Sehr, sehr frei und unbekümmert, sage ich mal, und vielleicht sogar vorurteilsfrei. Und vorurteilsfreier als auch auf der Erde, weil ich war ein bisschen vorurteilsbehaftet früher, als ich dann mir so diese ganzen Influencer immer und Influencerinnen angeguckt habe und dachte, das will ich doch jetzt nicht machen, das ist doch irgendwie, das machen doch die schon und das ist doch ein bisschen albern. Und auf dem Mond aber da habe ich mich nochmal neu erfunden, glaube ich. Und jetzt bin ich auch Influencer. Jetzt bin ich Mondfluencer. Irgendwie gibt mir diese Bühne da oben so einen gewissen Safe Space, wo ich einfach auch so sein kann. Es ist meine eigene Art und Weise zu influenzen.
Gibt's aber auch was du da oben vermisst?
Ja, und das kommt vielleicht überraschend, weil ich bin natürlich auf den Mond gegangen, um Abstand zu nehmen von den Menschen. Aber was ich natürlich am meisten vermisse, sind die Menschen. Denn ich mag Menschen tatsächlich sehr gerne und das ist irgendwie was komischerweise manchmal Leute überrascht, weil Leute denken immer, wer zynische und sarkastische Musik macht, der muss ja ein Menschenfeind sein. Aber ganz im Gegenteil, ich mag die Menschen total gerne und manchmal vermisse ich sie ein bisschen.
Du kommst ja aber wieder zurück auf die Erde. Zumindest hoffen wir das, denn im Sommer spielst du dann wieder Open Airs bei uns auf der Erde. Die sind, glaube ich, auch fast schon alle ausverkauft. Was erwartet denn deine Fans auf diesen Konzerten?
Die Konzerte haben den Titel Out of Office. Das ist die Konzertreihe und man kann sich da schon ein bisschen denken, dass ich vielleicht doch wieder an meinen gewohnten Arbeitsplatz zurückkomme, nachdem ich jetzt ein bisschen Out of Office war. Und in meinem Büro wieder mal ein bisschen rumhantieren werde Und vielleicht geht auch sogar was kaputt. Ich kann es noch nicht 100% jetzt sagen, was da passieren wird. Das weiß ich auch vielleicht noch gar nicht so genau. Ich würde fast behaupten, es wird was kaputt gehen.
Und du wirst auf jeden Fall Songs aus deinem neuen Album aufspielen, nehme ich an.
Ganz genau, denn die ersten zwei Shows, die ich da spiele, sind ja auch meine Release-Shows. Und da ich da nun jetzt eine etwas andere musikalische Richtung eingeschlagen habe, muss ich mich auch entsprechend ein bisschen darauf vorbereiten. Es ist ein bisschen härtere Musik und es ist ein bisschen dollere Musik und ich bin gerade nicht so sportlich. Ich muss ein bisschen trainieren tatsächlich. Ich mache so Planking und auch so Sit-Ups und hoffe einfach, dass ich dann auch vielleicht entsprechend aussehe wie ein Wikinger, wenn ich dann auf dieser Bühne stehe.
Darauf sind wir gespannt. Sehen können wir dich im Radio ja nicht, aber wir können dich hören und wir wollen jetzt auch schon mal nur so einen kurzen Ausschnitt hören aus dem ersten Song von dem neuen Album Off. Der heißt Ich fühle dich. Einfach damit du da draußen mal so einen kurzen Eindruck bekommst, wie vielseitig dieses Album sein wird.
Ein bisschen wie wenn Hunde plötzlich winseln und jaulen und Vögel tiefer fliegen und das alles in meinem Bauch. Ja! Kann ich mehr schlafen, das Leere ist Vollmond. Mich ruhig zu verhalten, versuche ich erfolglos. Es kribbelt im Nacken, ich schaffe das also. Es klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich fühle dich. Alles, was du machst, ist der Überschritt.
Also das ist so krass. Du wechselst innerhalb von Sekunden von Rap in Metal, Screaming, dann singst du wieder. Kann man sagen, du bist jetzt der Metal-Rapper?
Metal-Rap ist ja nichts Neues, das gab's ja schon mal. Ich habe mich ja da irgendwie mit fremden Wurzeln geschmückt, könnte man sagen. Zumindest sind es aber auch meine Wurzeln und es sind ehrliche Wurzeln, weil ich genau damit aufgewachsen bin, mit Bands wie Limp Bizkit, mit Linkin Park, System of a Down. Da wurden auch immer schon crossover-mäßig Rap-Elemente zusammen mit harten Gitarren- und Metal-Einflüssen vermischt. Und genau dasselbe mache ich jetzt quasi auch, aber eben irgendwie auf meine Art und mit meinen Texten und auch in meiner Zeit. Denn das sind ja eben auch andere Rap-Elemente, die da jetzt einfließen, andere Sounds, mit denen ich die Gitarren da verbinde und das Geschrei und so. Und das ist halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich bin da so reingerutscht, was soll ich sagen?
In dem Song, den wir gerade auch gehört haben, zumindest mal angehuckt haben, geht's ums Verliebtsein und du hast so ganz viele bildhafte Vergleiche aneinandergereiht dafür, wie es eben ist, immer jemanden zu fühlen. Ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt rausgeschrieben. Ich kann es jetzt nicht so gut vortragen wie du, aber du bist wie Staub, ich nehme dich wahr, aber nicht visuell. Ein bisschen wie die schönste Allergie der Welt. Als ob Schamanen mich heilen müssten mit etwas Frischluft. Ein bisschen Homöopathie, ein bisschen Exorzismus. Oder wie dieses sichere Gefühl, das Schrecken naht. Ich relate mit diesem Becherglas von Jurassic Park. Ich höre das und denke mir so, wie kommt man auf sowas? Dauert es bei dir so ein Spaziergang oder Wochen oder Monate oder nur eine Minute im Studio, bis dir sowas alles einfällt?
Es braucht meistens genau einen Spaziergang, um 4 Zeilen zu schreiben. Wenn es gut läuft, wenn es ein guter Spaziergang war und wenn das Wetter auch gut war. Also bei gutem Wetter fallen manchmal mehr Ideen in den Kopf. Aber für so einen ganzen Song müssen schon einige Meter und einige Spaziergänge ins Land gehen. Und ich muss ins Land gehen, damit da sich genug Sachen ansammeln. Ich denke sehr langsam und viel und verwerfe auch sehr viel. Und dann nehme ich irgendwie die Sachen, die ich am meisten fühle, so wie das eben auch, wie das mit dem Verliebtsein auch ist. Manchmal muss man warten auf das Gefühl. Manchmal ist es erstmal nicht da und dann kommt es irgendwann.
Aber es ist schon so, dass dir draußen unterwegs so die besten Ideen kommen oder schreckst du nachts im Bett auf und sagst, ah, das muss ich jetzt aufschreiben?
Nee, ich schreck manchmal nachts auf und mir fällt ein, dass ich eine Szene in einem Video vergessen habe. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich so sehr mit dem Kopf in so einer Videoproduktion gesteckt habe, dass ich davon geträumt habe und dann habe ich geträumt, dass ich eine Szene vergessen habe und dann bin ich aufgewacht und dann war es wirklich so. Es war dann wirklich wahr. Und dann musste ich sie nochmal drehen. So, Songzeilen, die kommen eher dann zu mir, wenn ich mich irgendwo hinsetze und in die Ferne starre. So ganz klischeehaft, so ein bisschen auch kitschig.
Wie oft musst du einen Song von dir selber hören, um zu sagen, ja, der ist gut, so will ich den jetzt rausbringen?
Lieber nicht zu oft, weil wenn man ihn 3-4 Mal hört, dann ist cool, wenn man ihn 10, 20 Mal hört, dann fallen einem ja wieder neue Sachen auf, die einem nicht gefallen und die noch unfertig sind und an denen man nochmal rumschrauben könnte. Und viele Leute denken, ich wäre ein Perfektionist, aber das stimmt gar nicht. Ich muss einfach irgendwann den Absprung schaffen und da bin ich ganz gut drin, weil ich sonst verrückt werden würde. Und irgendwann einfach zu sagen, jetzt ist es fertig, jetzt höre ich das mir nicht mehr an und jetzt lasse ich das so, wie es ist und vielleicht höre ich es irgendwie in 2 Jahren nochmal und werde dann ja, dann werde ich ja merken, ob er fertig war oder nicht.
Und wie du am Ende die Songs auf der Bühne performst, also die komplette Bühnenshow, denkst du dir auch selber aus?
Ja, ich habe die Eigenschaft, dass ich sehr gerne so kritzel, also auch beim Telefonieren, beim Zoom-Call manchmal auch, im Interview, ich kritzel einfach manchmal vor mich hin. Jetzt gerade kritzel ich nicht, aber ich bin jetzt auch kein begnadeter Maler oder so, aber ich kritzel halt gerne. Und irgendwie bin ich doch sehr beeinflusst von viereckigen Theateransichten, also von so einer frontalen Ansicht auf so eine Theaterbühne. Habe ich einmal früher oft gesehen, weil ich viel im Theater war und es einfach toll fand, sowas zu sehen. Und natürlich, wenn man irgendwas toll findet zu sehen, meistens findet man das dann auch toll, sich das auszudenken. Also ich zumindest. Und deswegen liebe ich das, mir irgendwie was auszudenken und auch zu einem fertigen Album mir zu überlegen, wie kann die Bühne und wie kann mein Spielplatz dazu aussehen. Das würde ich mir doch niemals wegnehmen lassen, mir meinen eigenen Spielplatz zu bauen. Das ist doch viel zu nice.
Oh, das mit dem Spielplatz ist voll das schöne Bild. Du bist mir auch das erste Mal live aufgefallen auf einem Festival, so vor 10 Jahren ungefähr. Eben wegen der Bühnenshow. Du bist damals auf einer Kuh geritten, also auf keiner echten Kuh, gleich mal alle zu beruhigen, aber das ist mir so hängen geblieben, weil ich dachte, was macht der Typ da auf der Bühne? Also es ist immer krass.
Ja, ich glaube, dass es auch Leute gibt, die meine Musik richtig kacke finden und die sich aber trotzdem gerne mal so ein Ticket kaufen, um die Show zu sehen. Und das ist natürlich auch mein Vorteil, dass Leute einfach Bock haben, sich das Spektakel reinzuziehen und vielleicht dann auch nochmal sogar einen neuen Zugang finden und dann irgendwie sich die Musik dann doch vielleicht anhören müssen, weil sie sich in ihr Gehirn gebohrt hat. So fange ich die Leute.
Und was war so dein härtester Musikvideodreh? Weil die Musikvideos sind ja auch immer übertrieben aufwendig.
Oh, ich hatte einige harte Musikvideodrehs, aber ich glaube, das Hirn vergisst das sofort wieder. Das ist so ein bisschen wie, es ist auf jeden Fall so, dass es einen Mechanismus in meinem Kopf gibt, der nach den ganzen Schrecken und den ganzen Anstrengungen eines Videodrehs einfach das sofort wieder löscht und mir sofort wieder sagt, ich soll es nochmal machen, obwohl ich währenddessen einfach nur gelitten habe und einfach nur gefroren habe, weil ich irgendwie zum Beispiel beim Nachbeben-Videodreh in bitterer Kälte irgendwie da in so einem dünnen Ledermantel stehen musste. Aber danach ist es halt wieder egal, weil man sieht das Ergebnis und es ist wieder so beflügelt, dass man direkt nochmal wieder schwanger werden will.
Gerade bei Nachbeben, also das muss man kurz erklären, das Musikvideo besteht so darin, du holst Leute mit ihrem Bett raus in die Nacht, ziehst mit den Betten umher und treibst quasi Schabernack mit denen. Das habe ich mir auch gedacht, boah, das war bestimmt übelst hart, übelst kalt, aber bestimmt auch mega lustig. Die Komparsen da in ihrem Bett liegen, du um die rum und treibst da deine Spielchen und so. Also ich denke mal, viel zu lachen gab es da trotzdem auch, oder?
Ja, definitiv. Und das ist ja auch immer schön zu sehen, dass dann andere Menschen, also wenn man mit Komparsen dreht, sind da ja auch andere Menschen, die dann auch einfach Bock haben, da mitzumachen, selbst wenn das bedeutet, dass man denen irgendwie Sand ins Gesicht schmeißt, aber die irgendwie Spaß an dieser Idee haben und einfach dabei sein wollen. Ich finde das cool und deswegen ist es vielleicht auch so, dass ich mit den Leuten so ein bisschen mich verbündet fühle, weil wir halt alle leiden. Also sowohl die Leute müssen da irgendwie ein bisschen getriezt und gefoltert werden von meinem Schabernack vor der Kamera. Ich schlage mir die Nächte um die Ohren und friere vor der Kamera und breche mir irgendwie fast die Rippen bei einem Sprung aufs Bett. Aber es lohnt sich. Am Ende des Tages lohnt es sich.
du schlüpfst ja eben gerne in andere Rollen und du inszenierst gerne Dinge. Wer müsste denn anfragen oder für was, um Alligator als Schauspieler zu buchen?
Lost vielleicht. Ich habe sehr gerne Lost geguckt früher und gerade habe ich es nochmal geguckt und wenn die nochmal ein Revival machen will, also nochmal eine neue Staffel vielleicht, was eigentlich keinen Sinn macht, weil die Serie abgeschlossen ist, da würde ich schon mitspielen wollen. Also wenn man mich fragt. Aber das ist natürlich völliger Quatsch, dass das passiert. Trotzdem kann man mich eigentlich fragen. Ich habe hier und da auch in kleinen Rollen schon mal gespielt. Ich hab Bock. Let's go. Hast du was? Drehst du einen Film? Kann ich mitspielen?
Gerade im Moment habe ich jetzt nichts da, nee. Aber wenn, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Ich wusste auch nicht, ob du so, also ich bin jetzt auch überrascht, dass du so sagst, Lost und Serien und so. Ich hätte jetzt gedacht, du bist halt eher Typ Theater, weil du halt damit so aufgewachsen bist, auch durch deinen Papa und so.
Ja, schon, aber eigentlich bin ich noch mehr Typ Film. Und ich habe auch diese unfassbar vielen Netflix-Serien alle nicht geguckt, weil ich mich nicht verarschen lassen will von diesen Serien, die mit meinen Gefühlen spielen und die mich irgendwie in eine Falle locken, in der ich dann dazu gezwungen bin, nochmal eine Staffel zu gucken, weil ich wissen will, wie es weitergeht, obwohl die selber nicht wissen, wie es weitergeht. Das Spiel habe ich schon zu oft, ich habe schon zu oft mein Herz an eine Serie verschenkt und wurde einfach nur, also es wurde einfach nur mit mir gespielt. Ich mag Filme, die anfangen und dann auch aufhören. So, und ich habe natürlich trotzdem ein paar Serien auch geguckt. Aber es geht nichts über einen guten 90 Minuten mit einer klaren Handlung und einem Ende.
Dann lieber offenes Ende oder klares Ende?
Ich mag offene Enden mehr, weil das entspricht irgendwie mehr dem Leben auch. Also dieses komische Happy End-Ding, was uns Hollywood versucht hat zu verkaufen, das gibt's ja nicht in echt. Und deswegen finde ich es auch einfach schön, wenn Filme abrupt enden und einfach ausgehen, weil es geht ja immer weiter irgendwie. Und deswegen muss man nicht so tun, als wäre dann jetzt quasi, als wäre jetzt nach der Hochzeit alles vorbei und alles gut. Ist ja nicht so.
Dein Papa war Schauspieler, die Mama war Tänzerin. Wie fanden die das, dass ihr Sohn jetzt noch Musiker werden will?
Also der wollte ja eigentlich Filme machen, aber die Musik kam dazwischen und das fanden die auch okay. Also die fanden das erstmal ein bisschen fragwürdig, wie ich mich da auch so präsentiert habe. Ich habe ja angefangen mit einer Sturmmaske und mit so Plastikknarren da auf dem Feld rumzulaufen und mich Terroristen-Rapper zu nennen. Aber die sind halt, wie du eben schon gesagt hast, beide auch aus der Welt der Kreativen und der Kunst irgendwie. Und deswegen hat es nicht lange gedauert, bis ich denen erklären konnte, was ich da mache. Und deswegen hatten die dann Verständnis für und deswegen hatte ich immer deren Support. Und das ist sehr viel wert gewesen für mich.
Bei euch lagen auch immer Instrumente zu Hause rum. Was spielst du alles für Instrumente?
Ich spiele alle Instrumente. Ich kann, glaube ich, nur eins so richtig. Ich habe Gitarre gelernt, hatte einen sehr guten Gitarrenlehrer, Sandro Giampietro, wahnsinniger Gitarrist und ich weiß auch nicht, wie ich das Glück hatte, als Jugendlicher an diesen Menschen zu geraten. Ist ja auch der Live-Gitarrist von Helge Schneider und spielt in seiner eigenen Metal-Band und hat in vielen Projekten gespielt. Und das war mein Zugang zu Instrumenten eigentlich und zu Musik. Und später erst, als ich dann angefangen habe, Rap zu produzieren, ist mir wieder eingefallen, dass ich ja diese krasse Gitarrenschule in der Hinterhand hatte. Und ich war ein sehr fauler Schüler, deswegen wusste ich nicht mehr so viel, aber habe es mir dann wieder selber ein bisschen beigebracht. Und das gilt auch für alle anderen Instrumente. Also ich habe keine Scheu, irgendein Instrument in die Hand zu nehmen und irgendwie kriege ich auch Töne raus. Aber es ist jetzt so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Album mit Metal-Einflüssen mache, dann hole ich mir auch schon einen richtigen Schlagzeuger dazu, weil das will dann doch keiner hören, wenn ich selber Schlagzeug spiele.
Und welche Musik lief bei dir damals so im Jugendzimmer?
Ich glaube, wenn man jetzt meine neue Platte hört, dann kann man das erraten. Oder also zumindest, wenn man ähnliche Einflüsse hat, wird man drauf kommen. Dann wird man in dem einen oder anderen Song System of a Down raushören. In dem anderen Song wird man Limp Bizkit raushören. Nicht zuletzt, weil Fred Durst ja eben auch drauf ist auf einem Song. Dann wird man in manchen Songs Slipknot raushören oder Linkin Park. Oder man wird Deftones oder Mudvayne oder Korn raushören. Das sind einfach Bands, die ich unfassbar viel gehört habe. Und die mir einfach Musik beigebracht haben, auch auf eine Art.
Wie bist du dann zu Deutschrap gekommen?
Ich glaube, ich bin von dieser Musik zu Deutschrap gekommen, weil die ähnlich hart war. Also nicht auf der musikalischen Ebene, sondern auf der textlichen Ebene. Und mich hat Härte immer unglaublich angezogen. Alles, was irgendwie brutal, verrucht und irgendwie böse war, wollte ich hören, wollte ich sehen und wollte das mir reinziehen. Und deswegen finde ich diese beiden Musikrichtungen überhaupt nicht so unterschiedlich und deswegen finde ich diesen Hybrid auch total auf der Hand liegend, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich mich in beide Musikrichtungen halt verliebt und bin bisher, also bis jetzt immer noch, einfach in love, würde ich sagen.
Auf deinem neuen Album Off schautest du auch, das ist im Metal, dieses Schreien, was aber nicht auf die Stimmbänder gehen soll. Woher kannst du das?
Ich kann das gar nicht. Das ist die eigentliche Wahrheit, die traurige Wahrheit. Ich habe es eigentlich nie gelernt, ich habe es einfach gemacht. Und jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich es ja live auch performen muss. Das heißt, erst jetzt vor den Shows, jetzt vor dem Festivalsommer, vor dem Wacken und vor dem Full Force und vor den Augen der Metal-Community, wo ich da quasi das abliefern muss. Erst jetzt gehe ich auch zum Coach und lass mir das quasi beibringen. Ganz genau. Es gibt natürlich auch YouTube-Tutorials dazu. Damit habe ich erstmal angefangen, aber das ist natürlich auch auf eigene Gefahr. Ich glaube, ich würde jetzt nach der Erfahrung, da mit einem Coach gearbeitet zu haben, auch jedem davon abraten, das nur mit YouTube-Tutorials zu lernen. Aber man braucht da doch ein Korrektiv, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, weil man kann da auch ein bisschen was falsch machen und sich da auf Dauer die Stimme kaputt machen.
Das glaube ich. Du wirst dieses Jahr auch auf Wacken spielen. Ist das so das Festival, auf das du dich am meisten freust?
Das kann ich natürlich jetzt hier so nicht sagen, weil dann würde ich ja vielleicht den anderen Festivals irgendwie, dem würde ich dann ja sagen, dass ich ein anderes Festival mehr als sie liebe. Man sagt mal seinen Kindern ja auch nicht, dass man irgendwie ein Kind mehr liebt als das andere, auch wenn es vielleicht so ist. So ist es ja eh immer. Aber was ich sagen kann, ist, dass das Wacken für mich ein ganz besonderer Auftritt wird, weil es nämlich nicht das erste Mal ist auf dem Wacken. Und ich sage halt immer, einmal auf dem Wacken spielen kann jeder. Ich bin jetzt das zweite Mal eingeladen und deswegen fühle ich mich auch tatsächlich schon so wie ja, so ein alteingesessener Wackenmusiker. Und wenn jetzt sozusagen irgendein neuer Rapper aufs Wacken kommt, dann werde ich natürlich darüber schimpfen und sagen, der hat hier nichts verloren, der hat sich hier überhaupt nicht die Lorbeeren verdient und werde genau die Sätze sagen, die mir am Anfang vorgeworfen wurden. Das ist der Kreislauf des Lebens und da freue ich mich schon drauf.
Ich habe mal gehört, dass du eine Qualität hast, die für Festivalbesucher gar nicht so schlecht ist, nämlich, dass du überall schlafen kannst. Stimmt das? Und wenn ja, wo in der Öffentlichkeit hast du zum Beispiel schon gepennt?
Ich kann sehr gut schlafen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich müde bin. Und wenn ich das aber bin, dann ist es kein Problem. Ich habe schon auf Wiesen geschlafen. Ich habe auch schon auf Festivals geschlafen. Und zwar nicht im Zelt, sondern eher so in so einem Campingstuhl. Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht angemalt wird zum Beispiel. Oder dass einem keiner irgendwelche Körperteile auf die Schulter legt, die man dann nicht haben möchte. Ich habe trotzdem gut geschlafen und Schlaf ist ja irgendwie auch tatsächlich etwas, das habe ich jetzt gelernt, weil ich zum Vocal Coach gehe, etwas, was für die Stimme sehr wichtig ist. Das heißt, wenn ich auf dem Festival Angst um meine Stimme habe und gut performen will, dann werde ich mich quasi einfach auf den Zeltplatz begeben, weil da kann ich ja erfahrungsgemäß sehr gut schlafen und werde mich da in den Stuhl setzen und inmitten von Leuten einfach drauf losschlafen.
Mhm. Ist also gut, dass du als Sänger noch dieses Talent mit dazu bekommen hast, überall schlafen zu können.
Ja, das ist sozusagen, es gibt sich die Hand. Die beiden Talente zusammen sind halt eine Superpower.
Vor 2 Jahren konnte man dich nicht nur für Festivals, sondern für die eigene Hochzeit buchen. Du hast Bock gehabt, mal als Hochzeitssänger aufzutreten und das hatte bei dir keine finanziellen Gründe. Warum hattest du Bock drauf, mal auf eine Hochzeit zu spielen?
Ich glaube, aus demselben Grund, warum ich jetzt Bock hatte, ein New Metal Crossover Album zu machen. Ich mag einfach Sachen zu machen, die man nicht erwartet und man hätte, also es ist auch eine Sache, die ich selbst nicht erwartet habe und ich mag es halt auch, mich selbst zu überraschen. Ich wollte einfach was machen, was mir wirklich ferner nicht liegen könnte und ich hasse Hochzeiten und ich hasse es natürlich auch, irgendwo weit hinfahren zu müssen und dafür natürlich auch, also wir haben es authentisch gemacht. Wir haben nicht in den besten Hotels geschlafen, sondern irgendwo untergekommen, wo es gerade möglich war in der Nähe und haben uns irgendwie da ein bisschen am Buffet durchgefressen und viel mit sehr betrunkenen Leuten uns unterhalten. Ich habe mir von betrunkenen Leuten in den Mund reden lassen, weil das ist ja die Eigenschaft, die betrunkene Leute haben. Die vergessen ja, dass das Körperteil, mit dem man akustische Signale aufnimmt, nicht der Mund ist, sondern die Ohren. Und auch wenn man denen dann so die Ohren hindreht, dass sie in die Ohren reden, dann switchen sie sich plötzlich wieder so, dass sie vor einem stehen und wieder in den eigenen Mund reden. Und speziell auch in einer Phase, nachdem man sich gerade irgendwie nochmal dazu wieder gewöhnen musste, nicht mehr Masken zu tragen in der Öffentlichkeit, war eine besonders große Fallhöhe, einfach plötzlich wieder in den Mund gesprochen zu bekommen. Ich habe das gemacht, weil ich genau solche Sachen liebe, die mich aus der Komfortzone rausbringen. Und dann spielt man halt auf Hochzeiten, auch wenn man weiß, dass es für jeden Musiker und jede Musikerin die absolute Hölle ist.
Kann man dich dieses Jahr wieder buchen oder brauchst du erstmal eine Pause von Hochzeiten?
Ich brauche nicht eine Pause, sondern ich werde es nie wieder tun. Das verspreche ich hier in der Öffentlichkeit hoch und heilig. Ich habe das gemacht. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich es nicht versucht hätte. Man kann es nachschauen auf YouTube, man kann das sehen und jeder, der mich auf seiner Hochzeit haben möchte, kann ja auf YouTube gehen und dieses Video auf dem Beamer abspielen. Dann bin ich auch quasi ein bisschen da und ja, es hält die Leute nicht davon ab, mir Anfragen zu schicken, auch wenn ich das sehr deutlich in dieses Video reingeschrieben habe, dass ich selbstverständlich nicht mehr solche Sachen mache.
Wie viele Nachrichten bekommst du bei Instagram so am Tag?
Das weiß ich nicht, weil ich tatsächlich nicht jeden Tag auf Instagram abhänge. Und man hat ja auch, ich habe ja so ein weiß nicht, ob das Künstlerprofil heißt, aber auf jeden Fall so ein oder Businessprofil, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall landen Nachrichten von Menschen, die ich nicht kenne, ja erstmal in so einer anderen Ablage, Nachrichtenanfragen und hin und wieder. Irgendwie alle paar Wochen gucke ich da auch mal kurz rein, ob da irgendwas Relevantes gelandet ist und es lässt sich dann aber auch schwer zählen.
Nutzt du Social Media aber, um so zu gucken, was gibt es zum Beispiel Neues an Nachwuchskünstlern? Ich weiß nicht, bist du nicht auch irgendwie so auf die Art auf Esther Graf aufmerksam geworden?
Ich bin auf diese Art auf Esther aufmerksam geworden. Ich bin auf You aufmerksam geworden, auf Okay, Danke, Tschüss, die auch beide schon als Vorgruppe bei mir mit dabei waren und die ich sehr schätze und unterstütze, wo ich kann. Denn diese Social Media Geschichte, auch wenn sie manchmal Fluch ist und einen irgendwie reinsaugt mit dieser ganzen Süchtigmacherei von diesen ganzen Clips, hat es doch eine gute Sache. Man kann da echt gute Sachen entdecken, man kann da echt tolle Musik finden und ich habe über TikTok zum Beispiel auch und über Instagram auch einfach schon wahnsinnig talentierte Leute entdeckt und Mucke, die ich einfach gerne selbst höre. Deswegen bin ich auch ein Fürsprecher dieser neuen Zeit und sage ja. Ich sage ja zum Internet.
Auf unserer Internetseite wird dann auch das komplette Interview mit dir landen, energy.de/Sachsen. Hattest du denn bisher schon irgendeinen Bezug zu Sachsen? Irgendwas, woran du hier immer denken musst?
Ich bin da mal auf dem Weg nach Tschechien mit so einem Bulli, habe ich mich mal festgefahren. Bin ich mal irgendwo illegal auf dem Acker und dann ging es halt am nächsten Morgen nicht weiter, weil das Rad war festgefahren und man konnte jetzt auch das mit dem alten Trick da irgendwie so Äste drunter legen und sich da so frei fahren, hat's nicht geklappt. Und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wo das war, weil das relativ auf dem Land war und wir sind dann irgendwie ins nächste Dorf gelatscht und es sah auch alles so ein bisschen verschlossen aus. Irgendwie waren überall die Fensterläden hochgeklappt und es war so ein bisschen, hatte so ein bisschen leichte Horrorfilm-Vibes, aber als wir dann an einer Tür geklopft haben, hat sich das Gegenteil quasi gezeigt. Der Mensch, den wir dort getroffen haben, war sehr freundlich und hat einen Kollegen geholt, der mit dem Trecker kam und uns da mit dem Bulli rausgezogen hat. Also habe ich quasi nur ausschließlich gute Erinnerungen an Sachsen.
Wir haben die Sachsen auch gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an dich haben über Instagram. Jasmin aus Zwickau fragt, hast du Bock auf ein Comeback mit der Band Trailer Park?
Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir das kommuniziert haben, aber wir sind ja ein Projekt auf Zeit gewesen und wir haben tolle Alben gemacht und alles hat seine Zeit, alles hat dann irgendwie auch sein Ende und wir haben ja nun auch einfach große, tolle Abschiedskonzerte gemacht, die ja auch nochmal gigantisch waren, um da quasi nochmal einen schönen Strich drunter zu ziehen unter diese Zeit. Und ich habe zum Beispiel, als ich mein letztes Konzert in Köln gespielt habe, da habe ich ja jetzt nicht wirklich gesagt, dass ich aufhöre, sondern ich habe einfach ein neues Kapitel eingeläutet. Die andere Sache ist allerdings fulminant mit Feuerwerk, wie es sich gehört, beendet worden.
Dann kam noch eine WhatsApp von Franzi aus Leipzig.
Hallo Deutsch-Raps-Märchenerzähler. Ich wollte mal fragen, welchen Song von dir selber feierst du eigentlich am meisten?
Das ist schwer zu sagen, weil ich höre ja nicht meine Musik irgendwie im Auto rauf und runter und gehe dazu ab, weil wenn ich meine eigene Musik höre, dann bin ich meistens im Kritikermodus, dann höre ich sehr genau darauf, ob der Schellenkranz und die Gitarren irgendwie im Verhältnis laut genug zueinander sind, ob irgendwie die Gitarre genau in Tune ist und ob ich die Backing-Vocals auch ja nicht schief gesungen habe. Das ist der Modus, wie ich meine eigenen Songs höre. Deswegen ist es schwierig, da Lieblinge zu haben. Aber ich kann sagen, dass ich gerade gerne wieder mich daran erinnere, dass ich im letzten Sommer mit Bosse zusammen den Song Salzwasser gemacht habe. Das ist jetzt was ganz anderes als meine neue Platte und als der New Metal Kram, den ich jetzt gerade mache. Vielleicht auch genau deswegen, weil ich zwischen dem ganzen Geschrei auch mal wieder was Seichtes brauche und weil auf dem Song halt auch sehr viel eine andere Stimme zu hören ist, nämlich die Stimme von Aki. Und die ist auch sehr schön und dann kann ich mich ein bisschen entspannen und muss nicht die ganze Zeit meine eigene Stimme hören.
Simone aus Chemnitz fragt, welche Bücher liest du gern?
Ich habe einen Buchclub und da entscheide ich das nicht selber. Also wir entscheiden das zusammen und deswegen kann ich das gar nicht so richtig sagen. Die Bücher, die wir dort lesen, werden nämlich danach ausgesucht, ob sie irgendwie mal relevant waren in der Zeitgeschichte. Das heißt, wir lesen uns quasi durch alle Klassiker der Literaturgeschichte durch und damit meine ich halt vor allem so theoretische Bücher wie wir lesen das Kommunistische Manifest oder auch irgendwie der Fürst von Machiavelli oder was haben wir zuletzt gelesen? Ein paar Romane haben wir auch gelesen, Kafka haben wir gelesen und jetzt komme ich nicht drauf, was war denn das letzte Buch? Psychologie der Massen haben wir gelesen von Le Bon. Jetzt lesen wir gerade Marc Aurel. Das sind ja vor allem eher Sachbücher und ich weiß gar nicht, ob ich die so gerne lese, aber es ist halt ein Buchclub und da gibt es Rechte und Pflichten und da müssen wir uns entsprechend alle einbringen und dann ziehen wir das auch durch, damit wir auch Material haben, worüber wir sprechen können.
Benny will wissen, ob du bei deinen Open-Air-Konzerten im Sommer auch ältere Lieder spielst?
Es ist gang und gäbe, alte Lieder auch zu spielen, wenn man auf die Bühne geht, denn ich, und das ist halt auch Teil der Wahrheit, ich mag ja auch meine alten Lieder. Ich glaube, viele Leute gehen davon aus, dass man seine alten Lieder hasst, weil man die ganze Zeit spielt und dass man gar keinen Bock mehr hat, seinen Hit nochmal zum 1000. Mal zu spielen. Aber ehrlich gesagt verbinde ich damit immer gute Zeiten und deswegen habe ich auch Spaß, diese Songs auch immer wieder in mein Set einzubauen. Vielleicht in dem ein oder anderen neuen Gewand, um es ein bisschen spannender zu machen, vielleicht mal in einer neuen Version, aber ich werde nicht vor meiner Vergangenheit die Augen verschließen, nur weil ich jetzt in einer neuen Zeit stehe.
Und Jeva und Karl hat über Insta gefragt, von welchem Rapper würdest du privat ein Konzert besuchen?
Ja gut, Rap ist jetzt nicht mehr so häufig dabei gewesen in der letzten Zeit. Boah, wann war ich denn zuletzt auf einem Konzert bei einem Rapper?
Oder gibt's jemanden, den du gerade gut findest?
Ja klar, also ich bin ja froh darüber, dass ich nicht der Einzige bin, der gerade Rap mit harten Gitarren kombiniert. Und da gibt es ja auch ein paar andere Bands, auch in Deutschland. Und ich habe The Butcher Sisters zum Beispiel bei mir als Vorgruppe auf meinen Release-Shows eingeladen. Und das ist eine Band, zu denen würde ich auch aufs Konzert gehen, weil ich mich einfach freue, dass auch andere Leute Rap wieder mit Metal-Elementen verbinden.
Hast du KIZ schon mal live gesehen?
Ich habe KIZ oft live gesehen, einfach weil wir oft gemeinsam auf Festivals waren und oft parallel auf denselben Bühnen, also nicht auf derselben Bühne zur gleichen Zeit, das wäre ja komisch, aber also am selben Tag zum Beispiel auf derselben Bühne gespielt haben und uns dann noch irgendwie da zumindest sich unsere Bühnencrews dann noch kloppen mussten, welches Bühnenbild mehr Platz hinter der Bühne kriegen kann und welches nicht. Und ich habe mich immer gefreut, Shows von den Jungs zu sehen, weil die sehr gute Shows machen. Und das erste Mal, dass ich KIZ live gesehen habe, war damals auf dem Highfield. Das kann ich mir noch sehr gut dran erinnern, weil ich da vor ihnen gespielt habe. Und nach unserer Show sind wir, also meine Band und ich, nackt in diesen See gegangen, der da neben der Bühne ist. Und dann standen wir quasi gerade mit unseren Körpern in dieser Flüssigkeit, also in diesem Wasser. Und in dem Moment ging, ich glaube, Hurra, die Welt geht unter los oder so. Und es war auch das Jahr, wo der Song gerade neu war. Das war ein Magic Moment, wie man heutzutage sagen würde.
Das klingt wirklich nach einem verdammt krassen Magic Moment. Und du hast mit Tarek von KIZ jetzt auch einen gemeinsamen Song auf deiner neuen Platte Off. Und der heißt Partner in Crime. Das ist der letzte Song auf dem neuen Album. Also zumindest vor Daylight. Daylight in Metal-Version würde ich jetzt aber mal als so eine Art Bonus-Track bezeichnen. Und du hast mal gesagt, so der letzte Song auf dem Album ist immer schon was Besonderes, auch ein persönlicher Song. Jetzt ist es Partner in Crime. Soll uns das irgendwie was sagen? Weil in dem Song geht es ja schon darum, auch lustvoll zu morden.
Ja, ich sag mal so, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich habe natürlich viel behauptet, als der Tag lang war. Und vielleicht genau deswegen war es auch an der Zeit, diese Rhythmik mal zu brechen. Tatsächlich auf den letzten Alben war der letzte Song manchmal so ein sehr, sehr episches Werk, ein langes Werk. Da waren Songs wie Zu Hause oder Musik ist keine Lösung oder das Trauerfeierlied. Im Endeffekt waren das ja auch keine persönlichen Songs, aber Songs, in denen ich zumindest ein bisschen emotionaler wurde und wo vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr von meiner Persönlichkeit durchgeblitzt ist. In dieser Im Album blitzt meine Persönlichkeit insofern durch, als dass ich einfach nach einem so brutalen und martialischen Album dann doch einen Song wie Daylight hinten anstelle, um am Ende meine Liebe für den Kitsch, auch gerade nachdem Menschen ermordet wurden und Blut geflossen ist im Song davor, auch meine Liebe für das Positive und den Kitsch auch nochmal wieder Raum gebe.
Und die letzten Worte hat Alligator selbst in der Energy Sachsen Music Lounge.
Ja, gerne. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Song, den ich mit Tarek gemacht habe. Er ist ein Liebessong und er war mir ein bisschen zu kitschig, als ich nur die Hook geschrieben habe. Deswegen musste ich ihn dringend entkitschen, indem ich mit Tarek zusammen sehr, sehr gewaltvolle Strophen geschrieben habe. Aber keine Angst, das ist nur, um dem Kitsch in dem Refrain entgegenzuwirken. Es ist sozusagen die Balance-Brutalität, kann man vielleicht sagen. Und ich denke, das werden auch alle verstehen. Ich sage hiermit auch an meine junge Hörerschaft, Morden ist nicht gut.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Dass ein Interview mal mit dem Satz "Morden ist nicht gut" endet, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aber die Music Lounge mit Alligator war eben was rundum ganz Besonderes. Ist ein sehr ironischer Typ, der eigentlich sonst nicht so viel von seinem Privatleben preisgibt. Ich finde, dafür haben wir heute aber erstaunlich viel über ihn erfahren. Was seine Lieblingsserie ist, dass er mit dem Auto hier in Sachsen schon mal liegen geblieben ist und auch gerne mal auf dem Klappstuhl mitten auf einem Festivalgelände einpennt. Alle Interviews unserer Energy Sachsen Music Lounge mit Nina Chuba, mit Fastboy oder auch Esther Graf kannst du jederzeit nochmal nachhören. Überall, wo es Podcasts gibt und auf energy.de/Sachsen.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.